Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Samstagvormittagsversammlung der 186. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. In allen Teilen der Welt versammeln sich Mitglieder und Beamte der Kirche, um Rat und Weisung von ihren Führern zu erhalten. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir heißen Sie willkommen zur Samstagvormittagsversammlung der 186. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, und begrüßen ganz herzlich alle Mitglieder und Freunde, die überall auf der Welt an der Konferenz teilnehmen. Es ist ein wunderschöner Frühlingstag hier in Salt Lake City. Unser geschätzter Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen auch die Generalautoritäten und führenden Amtsträger der Kirche, die im Laufe der Konferenz zugegen sein werden, und heißen Sie willkommen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Richard Elliott und Andrew Onsworth an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »Wie groß ist dein Werk« eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied »Kommt, ihr Kinder Gottes«. Das Anfangsgebet spricht dann Schwester Linda K. Burton, Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung, und danach singt der Chor das Lied des Heilands Liebe.
Unser lieber Vater im Himmel, wir sind erfreut, dass wir heute an diesem Frühlingsmorgen hier sein dürfen. Wir lieben dich, wir lieben deinen Sohn und danken dir für seine Herrlichkeit und sein Sühnopfer und seine Auferstehung. Das gibt uns Hoffnung. Wir feiern sein Leben. Wir freuen uns darüber, dass wir mit lebenden Propheten sein können. Und wir bitten dich, sie besonders zu segnen, besonders Thomas S. Monson. Gib ihm die Kraft, die er braucht, während er dieser Konferenz präsidiert. Vater im Himmel, wir wollen besser sein und den Weg zu dir zurückgehen. Bitte hilf uns, dass wir deinen Geist fühlen können, dass wir durch den Heiligen Geist belehrt werden können, dass wir besser werden können und dass wir am zweiten Kommen deines Sohnes teilnehmen können. Wir bitten um deinen Geist und sagen das im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir freuen uns nun, von Präsident Henry B. Eyring, dem ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Danach hören wir von Schwester Mary R. Durham, der zweiten Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung. Anschließend spricht Elder Donald L. Hallstrom von der Präsidentschaft der 70er zu uns.
My beloved brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, ich begrüße Sie zur 186. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage. Ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen sein kann, und ich begrüße Sie ganz herzlich.
I am grateful.
Ich bin dankbar, dass Sie gekommen sind, dass Sie zu dieser Konferenz gekommen sind, um Inspiration vom Himmel zu spüren und um sich dem Vater im Himmel und dem Herrn näher zu fühlen. An dieser Versammlung, die auf der ganzen Welt verfolgt wird, nehmen Millionen Jünger Jesu Christi teil, die den Bund geschlossen haben, immer an ihn zu denken und ihm zu dienen. Durch das Wunder der modernen Technik spielt die Trennung durch Zeit und große Entfernung keine Rolle. Es ist so, als wären wir alle zusammen in einem großen Saal. Doch noch wichtiger als die Tatsache, dass wir uns versammeln, ist, in wessen Namen wir dies tun. Der Herr hat verheißen, dass er jedem von uns nahe sein werde, auch wenn es heute noch so viele seiner Jünger auf Erden gibt. Seiner kleinen Gruppe von Jüngern sagte er im Jahr 1829, »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, siehe, da werde ich mitten unter ihnen sein, und so bin ich mitten unter euch.« Jetzt sind wir mehr als ein oder zwei, vielmehr hat sich eine große Schar seiner Jünger bei dieser Konferenz versammelt. Und, wie verheißen, ist der Herr mitten unter uns. Da er ein auferstandenes und verherrlichtes Wesen ist, ist er nicht überall, wo sich seine heiligen Versammlung körperlich zugegen. Doch durch die Macht des Geistes können wir spüren, dass er heute bei uns ist. Wo und wann wir uns dem Heiland nahe fühlen, hängt ganz von uns ab. Er sagte uns, und weiter, wahrlich, ich sage euch, meine Freunde, diese Worte lasse ich bei euch, damit ihr im Herzen darüber nachdenkt, mit diesem Gebot, das ich euch gebe, dass ihr mich anruft, solange ich nahe bin. Naht euch mir, und ich werde mich euch nahen. Sucht mich eifrig, dann werde ihr mich finden. Bittet, und ihr werdet empfangen. Klopft an, und es wird euch aufgetan werden. Ich weiß von zumindest zwei Menschen, die heute zuhören, dass sie sich von ganzem Herzen diesen Segen wünschen. Sie wollen bei dieser Konferenz dem Herrn wirklich näher kommen. Beide haben mir geschrieben. Ihre Briefe kamen in der gleichen Woche in meinem Büro an und sie baten um die gleiche Art von Hilfe. Beide haben sich zur Kirche bekehrt und haben bereits ein deutliches Zeugnis von der Liebe Gott Vaters und seines Sohnes Jesus Christus, dem Erretter der Welt, empfangen. Sie wissen, dass der Prophet Joseph Smith die Kirche durch direkte Offenbarung von Gott gegründet hat und dass die Schlüssel des heiligen Priestertums wiederhergestellt wurden. Beide haben ein Zeugnis, dass diese Schlüssel heute in der Kirche vorhanden sind. In ihren Briefen legten sie mir feierlich Zeugnis darüber ab. Doch beide beklagen, dass ihre Liebe für den Herrn und seine Liebe für sie langsam nachlasse. Beide wünschen sich von ganzem Herzen, dass ich ihnen helfe, die Freude und das Gefühl, geliebt zu werden, das sie bei ihrem Eintritt ins Reich Gottes hatten, wiederzuerlangen. Beide äußern die Befürchtung, wenn sie diese Liebe für den Erretter und seine Kirche nicht zurückerlangten, könnten ihre Prüfungen und Herausforderungen am Ende ihren Glauben bezwingen. Mit dieser Sorge stehen sie nicht alleine da. Auch ist diese Prüfung nichts Neues. Während seines irdischen Wirkens erzählte der Erretter das Gleichnis vom Seemann. Der Same war das Wort Gottes. Der Seemann war der Herr. Ob der Same überlebte und wie er dann heranwuchs, hing vom Zustand des Bodens ab. Sie kennen seine Worte. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Noch einmal, der Same ist das Wort Gottes. Der Boden ist das Herz des Menschen, der den Samen aufnimmt. Wir alle haben mit den wunderbaren Menschen, die mich in ihren Briefen um Hilfe und Zuspruch gebeten haben, viel gemeinsam. Uns allen wurde irgendwann ein Same oder das Wort Gottes ins Herz gepflanzt. Bei manchen geschah das in ihrer Kindheit, als unsere Eltern uns fragten, ob wir uns von jemandem mit Vollmacht taufen und konfirmieren lassen möchten. Andere von uns wurden von Dienern Gottes unterwiesen. Jeder von uns spürte, dass der Same gut war. Wir merkten sogar, wie er in unserem Herzen anschwoll, und wir erlebten die Freude, als unser Herz und unser Verständnis davon erweitert wurden. Bei uns allen wurde der Glaube schon auf die Probe gestellt, als wir auf kostbare Segnungen lange warten mussten, als Menschen, die unseren Glauben zerstören wollten, uns arg zusetzten, als wir versucht wurden, zu sündigen oder durch egoistische Interessen, die unser Bemühen, die geistige Tiefe in unserem Herzen zu bewahren und zu pflegen, schmälerten. Wer darüber traurig ist, dass er diese Freude von einst nicht mehr hat, kann sich glücklich schätzen. Einige merken nämlich gar nicht, wie ihr Glaube dahin welkt. Der Satan ist sehr geschickt. Den Menschen, denen er Elend bringen möchte, redet er ein, die Freude, die sie einst gespürt haben, sei ein kindischer Selbstbetrug gewesen. Meine Botschaft an uns alle lautet, dass wir die nächsten Tage die wunderbare Gelegenheit haben, uns dafür zu entscheiden, uns das Herz erweichen zu lassen und den Samen zu empfangen und zu nähren. Der Same ist das Wort Gottes, und es wird auf uns alle ausgegossen, die wir bei dieser Konferenz zuhören, zusehen und die Worte später nachlesen. Die Musik, die Ansprachen und Zeugnisse wurden von Dienern Gottes vorbereitet, die sich bei ihrer Vorbereitung eifrig um Führung vom Heiligen Geist bemüht haben. Je näher die Konferenz heranrückte, desto länger und demütiger haben sie gebetet. Sie haben darum gebetet, dass sie ihnen Mut machen können, Entscheidungen zu treffen, die ihr Herz zu einem empfänglicheren Boden machen, in dem das gute Wort Gottes wachsen und fruchtbar sein kann. Wenn Sie mit dem Geist zuhören, werden Sie feststellen, dass Ihnen das Herz erweicht wird, Ihr Glaube gestärkt und Ihre Fähigkeit, den Herrn zu lieben, zunimmt. Wenn Sie sich dafür entscheiden, von ganzem Herzen zu beten, werden Sie die Konferenzversammlungen und die darauffolgenden Tage und Monate ganz anders erleben. Viele von Ihnen haben schon damit angefangen. Am Anfang der Versammlung haben Sie beim Gebet nicht bloß zugehört. Sie haben Ihren Glauben mit in die Bitte eingebracht, wir mögen damit gesegnet werden, dass der Heilige Geist auf uns ausgegossen wird. Als Sie Ihre stille Bitte im Namen Jesu Christi hinzugefügt haben, sind Sie ihm auch näher gekommen. Dies ist seine Konferenz. Nur der Heilige Geist kann uns die Segnungen bringen, die der Herr für sich und für uns wünscht. Weil er uns so liebt, hat er verheißen, dass wir die spüren können. Was auch immer Sie bewegt, vom Heiligen Geist reden werden, wird Heilige Schrift sein, wird der Wille des Herrn sein, wird der Sinn des Herrn sein, wird das Wort des Herrn sein, wird die Stimme des Herrn sein und die Macht Gottes zur Errettung. Siehe, dies ist die Verheißung des Herrn an euch, o meine Knechte. Darum seid guten Mutes und fürchtet euch nicht, denn ich, der Herr, bin mit euch und werde euch beistehen. Und ihr sollt von mir, ja, Jesus Christus, Zeugnis geben, dass ich der Sohn des lebendigen Gottes bin, dass ich war, dass ich bin und dass ich kommen werde. Jedes Mal, wenn ein Diener Gottes ans Rednerpult tritt, können Sie beten und Ihren Glauben hinzufügen, damit die Verheißung des Herrn in Lehre und Bündnisse Abschnitt 50 in Erfüllung geht. Wahrlich, ich sage euch, wer von mir ordiniert und ausgesandt ist, das Wort der Wahrheit durch den Tröster zu predigen, im Geist der Wahrheit predigt er es durch den Geist der Wahrheit oder auf eine andere Weise? Und wenn es auf eine andere Weise geschieht, ist es nicht von Gott. Und weiter, wer das Wort der Wahrheit empfängt, empfängt er es durch den Geist der Wahrheit oder auf eine andere Weise. Wenn es auf eine andere Weise geschieht, ist es nicht von Gott. Wie kommt es also, dass ihr nicht verstehen und erkennen könnt, dass der, der das Wort durch den Geist der Wahrheit empfängt, es so empfängt, wie es durch den Geist der Wahrheit gepredigt wird? Darum verstehen der, der predigt, und der, der empfängt, einander. Und beide werden erbaut und freuen sich miteinander. Sie können beten, wenn der Chor anfängt zu singen. Der Dirigent, die Organisten und die Chorsänger haben gebetet und mit einem Gebet im Herzen und mit Glauben daran geübt, dass die Musik und der Text Herzen erweichen und sie so den Glauben anderer stärken können. Sie singen für den Herrn, so als würden er vor ihnen stehen, in dem Bewusstsein, dass der Vater im Himmel ihren Gesang ebenso hört, wie er auch ihre Gebete hört. Gemeinsam haben sie voller Liebe daran gearbeitet, dass die Verheißung des Erretters an Emma Smith wahr wird, denn meine Seele erfreut sich am Lied des Herzens. Ja, das Lied der Rechtschaffenen ist ein Gebet für mich, und es wird mit einer Segnung auf ihr Haupt beantwortet werden. Wenn sie den Chorsänger nicht nur zuhören, sondern währenddessen auch beten, werden deren und ihre Gebete erhört, und sie werden wie sie eine Segnung auf ihr Haupt bekommen. Sie werden die Liebe und Zustimmung des Erretters spüren. Alle, die in diesen Lobgesang einstimmen, werden spüren, wie ihre Liebe für den Herrn zunimmt. Sie können beten, wenn ein Sprecher sich dem Ende seiner Botschaft nähert. Dann betet er nämlich gerade innerlich zum Vater, dass der Heilige Geist ihm für sein Zeugnis die Worte eingeben möge, die das Herz der Zuhörer erheben, ihnen Hoffnung machen und ihre Entschlossenheit stärken, immer an den Erretter zu denken und die Gebote zu halten, die er uns gegeben hat. Das Zeugnis ist keine Zusammenfassung der Ansprache. Es ist die Bestätigung von Wahrheit, die der Geist in das Herz derer tragen kann, die um Hilfe beten, um Führung von Gott und darum, die reine Christusliebe zu empfangen. Den Sprechern wird ein wahres Zeugnis eingegeben werden. Es mögen wenige Worte sein, doch sie dringen dem demütigen Zuhörer ins Herz, der hungrig nach dem guten Wort Gottes zur Konferenz gekommen ist. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie der Glaube guter Menschen dazu beitragen kann, dass am Ende einer Predigt vom Geist geführte Worte gesprochen werden. Mehr als einmal sagte mir jemand nach meinem Zeugnis, woher wussten Sie, dass ich das unbedingt hören musste? Inzwischen überrascht es mich nicht mehr, wenn ich gar nicht mehr weiß, was ich gesagt habe. Ich habe bei meinem Zeugnis die Worte gesprochen, aber der Herr war dabei und gab sie mir im jeweiligen Augenblick ein. Die Verheißung, dass der Herr uns die Worte in dem Augenblick eingibt, in dem wir sie brauchen, gilt besonders für das Zeugnis. Achten Sie genau auf die Zeugnisse, die in dieser Konferenz gegeben werden. Sie werden sich dem Herrn näher fühlen. Sie können spüren, dass ich jetzt an die Stelle komme, wo ich meiner Botschaft für Sie noch ein Zeugnis für die Wahrheit hinzufügen möchte. Ihre Gebete werden mir helfen, die Worte zu finden, die vielleicht jemandem helfen, der sich von Herzen Antworten auf seine Fragen wünscht. Ich gebe Ihnen mein sicheres Zeugnis, dass unser Vater im Himmel, der große Elohim, jeden Einzelnen von uns liebt und kennt. Unter seiner Anleitung war sein Sohn, Jehova, der Schöpfer. Ich bezeuge, dass Jesus von Nazareth als der Sohn Gottes geboren wurde. Er heilte Kranke, er gab Blinden das Augenlicht, er erweckte Tote zum Leben. Er zahlte den Preis für alle Sünden eines jeden Kindes des Vaters im Himmel, das auf die Erde kommt. Er zerriss die Bande des Todes für alle, als er an jenem ersten Ostersonntag aus dem Grab erstand. Er lebt auch heute. Er ist ein Gott, auferstanden und verherrlicht. Dies ist die einzige wahre Kirche und Christus ist der Schlussstein. Thomas S. Monson ist sein Prophet für die ganze Welt. Die Propheten und Apostel, die Sie bei dieser Konferenz hören, sprechen für den Herrn. Sie sind seine Diener und sind ermächtigt, in seinem Namen zu handeln. Er geht seinen Dienern in der Welt voran. Das weiß ich. Und dies bezeuge ich in seinem Namen, im Namen Jesu Christi. Amen.
Ein junger Vater ging buchstäblich unter. Mit seinen zwei Kindern und seinem Schwiegervater hatte er einen Spaziergang um einen See gemacht. Sie waren umgeben von herrlichen, mit Kiefern bedeckten Bergen und der blaue, mit flauschigen, weißen Wolken gefüllte Himmel strahlte Schönheit und Ruhe aus. Als die Kinder in der Hitze müde wurden, beschlossen die beiden Männer, die Kinder Huckepack zu nehmen und die kurze Strecke ans andere Ufer des Sees zu schwimmen. Das schien keine Mühe zu kosten, bis zu dem Augenblick, als der Vater merkte, dass ihn etwas nach unten zog und alles auf einmal sehr schwer war. Das Wasser drückte ihn hinunter Richtung Grund und ihm wurde Angst und Bange. Wie sollte er nur sich und seine geliebte kleine Tochter auf seinem Rücken über Wasser halten? Seine Stimme verhallte in der Ferne. Sein Schwiegervater war schon zu weit weg, um die verzweifelten Hilferufe hören zu können. Er fühlte sich allein und hilflos. Können Sie sich vorstellen, sich so allein zu fühlen wie er, ohne etwas, woran Sie sich festhalten können, in einer ausweglosen Situation um das eigene Überleben und das Ihres Kindes kämpfend? Leider erleben wir alle in gewissem Maß dieses Gefühl, wenn wir in Situationen geraten, in denen wir dringend Hilfe brauchen, um zu überleben und unsere Lieben zu retten. Fast schon panisch erkannte er, dass es seine vom Wasser durchtränkten Schuhe waren, die ihn nach unten zogen. Während er sich mit aller Kraft über Wasser hielt, versuchte er, die schweren Schuhe von den Füßen zu bekommen. Doch es war so, als hätten sie sich festgesaugt. Die Schnürsenkel waren vom Wasser aufgedunsen, wodurch die Schuhe noch fester saßen. In vielleicht letzter Verzweiflung gelang es ihm schließlich, die Schuhe von den Füßen zu streifen. Endlich lockerten sie ihren Griff und sanken rasch auf den Grund hinab. Befreit von dem schweren Gewicht, das ihn nach unten gezogen hatte, bewegte er sich sofort mit seiner Tochter auf dem Rücken weiter nach oben. Jetzt konnte er vorwärts schwimmen und sich das andere Ufer des Sees erreichen. Manchmal kommt es vielleicht auch uns so vor, als würden wir ertrinken. Das Leben kann schwer auf uns lasten. Wir leben in einer lauten und geschäftigen Welt. Wenn wir nicht Acht geben, können die weltlichen Belange die Belange des Geistes verdrängen. Wie können wir dem Beispiel dieses Vaters folgen und einiges von dem weltlichen Ballast, den wir mit uns herumschleppen, abstoßen, damit wir den Kopf unserer Kinder und unseren eigenen besorgten Verstand über Wasser halten können? Wie können wir, wie Paulus uns rät, alle Last abwerfen? Wie können wir unsere Kinder auf die Zeit vorbereiten, wenn sie sich nicht mehr an uns und unserem Zeugnis festhalten können und selbst schwimmen müssen? Eine Antwort liegt in einer besonderen Quelle göttlicher Kraft. Sie wird oft unterschätzt, und doch kann sie uns täglich die Last leichter machen und unsere lieben Kinder leiten. Ich spreche von der Gabe des Heiligen Geistes, die sie leitet. Mit 8 kann sich ein Kind taufen lassen. Es geht einen Bund mit Gott ein, auf den es vorbereitet wurde. Die Menschen, die es lieb haben, stehen ringsum, wenn das Kind untergetaucht wird und wenn es mit großer Freude das Taufbecken wieder verlässt. Danach empfängt es die unaussprechliche Gabe des Heiligen Geistes, eine Gabe, die es unablässig leiten kann, wenn es dieser Segnung würdig ist. Elder David L. Bettner hat gesagt, wegen der Schlichtheit der Konfirmierung übersehen wir vielleicht deren Bedeutung. Diese 4 Wörter, empfange den Heiligen Geist, sind keine passive Äußerung, sondern eine Aufforderung durch das Priestertum, eine mit Vollmacht ausgesprochene Ermahnung, zu handeln und nicht auf sich einwirken zu lassen. Kinder haben ganz natürlich den Wunsch, Gutes zu tun und gut zu sein. Man spürt ihre Unschuld und Reinheit. Sie sind auch sehr empfänglich für die sanfte, leise Stimme. In 3. Nephi 26 zeigt uns der Retter die geistige Aufnahmefähigkeit von Kindern. Er löste ihnen die Zunge und sie sprachen zu ihren Vätern Großes und Wunderbares, ja sogar Größeres, als er dem Volk offenbart hatte. Sie sahen und hörten diese Kinder, ja selbst Säuglinge öffneten den Mund und redeten Wunderbares. Wie können wir als Eltern bei unseren Kleinen diese geistige Aufnahmefähigkeit fördern? Wie bringen wir ihnen bei, auch dann, wenn wir nicht bei ihnen sind und sie im tiefen Wasser des Lebens auf sich gestellt sind, weltliche Einflüsse abzuschütteln und auf den Geist zu vertrauen? Ich habe da einige Anregungen. Erstens, wir können unsere Kinder darauf aufmerksam machen, wenn sie den Geist vernehmen und spüren. Reisen wir doch in der Zeit zurück bis ins Alte Testament und sehen wir uns an, wie Eli genau das bei Samuel gemacht hat. Samuel vernahm als Junge zweimal eine Stimme und lief zu Eli und sagte, hier bin ich. Ich habe dich nicht gerufen, erwiderte Eli. Samuel aber kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Beim dritten Mal wurde Eli klar, dass der Herr Samuel gerufen hatte und trug Samuel auf zu antworten, rede Herr, denn dein Diener hört. Allmählich spürte und erkannte Samuel die Stimme des Herrn und hörte auf sie. Der Junge gelangte aber erst an diesen Punkt, nachdem Eli ihn darauf gestoßen hatte. Nachdem Samuel belehrt worden war, konnte er sich mit der sanften, leisen Stimme besser vertraut machen. Zweitens, wir können unser Zuhause und unsere Kinder auf die sanfte, leise Stimme vorbereiten. Viele Fremdsprachenlehrer sind der Ansicht, dass ein Kind eine Fremdsprache am besten lernt, wenn es von Menschen umgeben ist, die diese Sprache sprechen und auch selbst zum Sprechen aufgefordert wird. So lernt es nicht nur einzelne Wörter, sondern lernt, die neue Sprache fließend zu sprechen und sogar an ihr zu denken. Die Sprache des Geistes lernt ein Kind am besten zu Hause, wo das tägliche Leben nach den entsprechenden Grundsätzen ausgerichtet ist. Du sollst die Worte des Herrn deinen Söhnen wiederholen. Du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Wenn wir unsere Kinder mit dem Geist umgeben, bleibt ihr Herz offen für seinen Einfluss. Drittens, wir können unseren Kindern erklären, wie der Geist zu ihnen spricht. Joseph Smith hat erklärt, wenn er zu einem kleinen Kind kommt, passt er sich der Ausdrucksweise und der Auffassungsgabe eines kleinen Kindes an. Auf der Grundlage der Tatsache, dass jedes Kind anders lernt, nämlich visuell, auditiv oder motorisch, erkannte eine Mutter, die ihre Kinder beobachtete, immer deutlicher, dass sich der Heilige Geist jedem ihrer Kinder auf die Weise mitteilt, wie es am besten lernt. Eine andere Mutter hat geschildert, wie sie ihren Kindern nahebringt, wie man den Geist erkennt. Manchmal ist Kindern nicht klar, dass es der Heilige Geist ist, der auf vielerlei Weise zu ihnen spricht, wenn ihnen ein Gedanke immer wieder in den Sinn kommt oder wenn sie nach dem Wein Trost empfinden oder wenn ihnen gerade im richtigen Augenblick etwas einfällt, schreibt sie. Ich bringe meinen Kindern bei, sich auf das zu konzentrieren, was sie empfinden und dann entsprechend zu handeln. Wenn unsere Kinder den Geist spüren und erkennen, wächst ihre geistige Aufnahmefähigkeit und sie nehmen die Stimme, die sie kennenlernen, immer deutlicher wahr. Elder Richard G. Scott hat das so beschrieben. Wenn sie mit der Führung des Geistes Erfahrung und Erfolge sammeln, kann ihr Vertrauen auf die Eindrücke, die sie spüren, stärker sein als ihr Verlass auf das, was sie sehen oder hören. Wir müssen keine Angst haben, wenn wir unseren Kindern dabei zusehen, wie sie ins Wasser des Lebens springen, denn wir haben ihnen geholfen, weltlichen Ballast loszuwerden. Wir haben ihnen beigebracht, so zu leben, dass die Gabe des Geistes sie leiten kann. Diese Gabe wird ihnen, sofern sie ihrer würdig sind und ihren Eingebungen folgen, die Last, die sie tragen, weiterhin leichter machen und sie zurück in ihre himmlische Heimat führen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Zu unserer grundlegendsten Lehre gehört das Wissen, dass wir Kinder eines lebendigen Gottes sind. Deshalb ist einer seiner heiligsten Namen Vater oder Vater im Himmel. Diese Lehre ist von Propheten in allen Zeitaltern unmissverständlich verkündet worden. Als Mose vom Satan versucht wurde, wies er ihn mit den Worten zurück: Wer bist du? Denn siehe, ich bin ein Sohn Gottes. Der Psalmist verkündete dem Volk Israel: Ihr alle seid Söhne des Höchsten. Paulus erklärte den Athenern auf dem Areopag, sie seien von Gottes Art. Joseph Smith und Sidney Rigdon sahen den Vater und den Sohn in einer Vision. Eine himmlische Stimme verkündete ihnen, dass die Bewohner der Welten für Gott gezeugte Söhne und Töchter sind. 1995 haben 15 lebende Apostel und Propheten bestätigt: Alle Menschen sind als Abbild Gottes erschaffen. Jeder Mensch ist ein geliebter Geistsohn oder eine geliebte Geisttochter himmlischer Eltern. Präsident Thomas S. Monson hat bezeugt: Wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Man kann davon nicht ernsthaft überzeugt sein, ohne neue Kraft und innere Stärke zu spüren. Diese Lehre ist so elementar, wird so oft wiederholt und ist schon beim ersten Hören so einfach, dass sie einem gewöhnlich vorkommen kann. Doch in Wirklichkeit gehört sie zu den außergewöhnlichsten Erkenntnissen, die wir erlangen können. Das richtige Verständnis unseres himmlischen Erbes ist für die Erhöhung unerlässlich. Es schafft die Grundlage dafür, dass wir den herrlichen Erlösungsplan begreifen und unseren Glauben an den Erstgeborenen des Vaters, Jesus, den Messias, und an sein barmherziges Sühnopfer nähren. Außerdem spornt es uns beständig dazu an, unverzichtbare und ewige Bündnisse mit Gott zu schließen und zu halten. Bestimmt könnten fast alle Anwesenden jetzt sofort ohne Text oder Noten das Lied »Ich bin ein Kind von Gott« singen. Kaum ein Lied wird bei uns in der Kirche so häufig gesungen wie dieses. Aber die entscheidende Frage lautet: Wissen wir das auch wirklich? Haben wir es mit unserem Verstand, unserem Herzen und unserer Seele begriffen? Wird unsere Identität in erster Linie und vor allem dadurch bestimmt, dass wir himmlische Eltern haben? Hier auf Erden bestimmen wir unsere Identität ja auf vielerlei Weise, zum Beispiel anhand des Geburtsorts, der Nationalität oder der Sprache. Für manche ist sogar ihr Beruf oder ihr Hobby ein wichtiges Identitätsmerkmal. An einer solchen irdischen Identität ist nichts verkehrt, es sei denn, sie verdrängt oder überlagert unsere ewige Identität, nämlich die, dass wir ein Sohn oder eine Tochter Gottes sind. Als unser jüngstes Kind 6 Jahre alt und in der 1. Klasse war, gab die Lehrerin den Kindern im Unterricht eine kleine Schreibübung auf. Es war im Oktober, dem Monat, in dem wir in manchen Ländern Halloween feiern. Das ist zwar nicht gerade mein Lieblingsfeiertag, aber vielleicht hat Halloween ja auch ein paar harmlose oder nützliche Aspekte. Die Lehrerin gab jedem ihrer jungen Schüler ein Blatt Papier. Oben auf dem Papier war eine Hexe skizziert. Wie gesagt, das ist nicht mein Lieblingsfeiertag. Eine Hexe, die sich über einen Kessel mit einer kochenden Flüssigkeit beugte. Darunter stand eine Frage, die die Fantasie der Kinder anregen sollte und sie nun, um ihre Grundkenntnisse im Schreiben zu testen, beantworten sollten. Sie lautete: Du hast gerade einen Becher vom Hexentrank getrunken. Was geschieht mit dir? Übrigens, diese Geschichte ist nicht als Anregung für Lehrer gedacht. Du hast gerade einen Becher vom Hexentrank getrunken. Was geschieht mit dir? In ihrer besten Erstklässlerhandschrift schrieb unsere Kleine: Ich sterbe. Und komme in den Himmel. Dort wird es mir sehr gefallen. Ich wäre sehr gerne dort, weil es da am schönsten ist. Da ist man nämlich beim Vater im Himmel. Diese Antwort hat ihre Lehrerin wahrscheinlich überrascht. Als unsere Tochter jedoch ihre Arbeit heimbrachte, sahen wir, dass sie dafür ein Sternchen, also die beste Note, erhalten hatte. Im wahren Leben stehen wir echten, nicht erfundenen Schwierigkeiten gegenüber. Wir erleben Schmerz, körperlich, seelisch und geistig. Wir erleben Kummer, wenn Gegebenheiten ganz anders sind, als wir es erwartet hatten. Wir erleben Ungerechtigkeit, wenn wir meinen, wir hätten die Lage, in der wir uns befinden, nicht verdient. Wir erleben Enttäuschung, wenn jemand unser Vertrauen erschüttert hat. Wir erleben gesundheitliche oder finanzielle Rückschläge, die uns mitunter ratlos machen. Wir erleben bisweilen Zeiten des Zweifelns, wenn ein Punkt der Lehre oder der Geschichte unser derzeitiges Verständnis übersteigt. Wenn Schwieriges in unserem Leben geschieht, was ist dann unsere erste Reaktion? Verwirrung oder Zweifel? Oder ziehen wir uns geistig gesehen zurück? Versetzt es unserem Glauben einen Schlag? Geben wir Gott oder anderen die Schuld an unserer Lebenslage? Oder ist unsere erste Reaktion die, daran zu denken, wer wir sind? Kinder eines liebevollen Gottes? Und ist unsere Reaktion mit dem uneingeschränkten Vertrauen darauf verbunden, dass Gott ein Maß an irdischem Leid zulässt, weil er weiß, dass er uns wie das Feuer im Schmelzofen ein Segen sein wird, wir wie er werden und unser ewiges Erbe erlangen können? Unlängst war ich mit Elder Jeffrey R. Holland in einer Versammlung. Er erläuterte den Grundsatz, dass das Erdenleben eine Qual sein kann, unsere Schwierigkeiten jedoch einen ewigen Zweck erfüllen, auch wenn wir diesen in jenem Moment noch nicht verstehen. Er sagte, man kann haben, was man möchte, oder man kann etwas Besseres haben. Vor 5 Monaten begleiteten meine Frau Diane und ich Elder David I. Bettner und seine Frau nach Afrika. Das 6. und letzte Land, das wir besuchten, war Liberia. Liberia ist ein großartiges, geschichtsträchtiges Land mit edlen Menschen, aber das Leben dort war und ist nicht leicht. Jahrzehntelange politische Instabilität und Bürgerkriege haben die Plage der Armut noch verschlimmert. Und als wäre das nicht genug, fielen bei dem letzten Ebola-Ausbruch fast 5000 Menschen dieser gefürchteten Krankheit zum Opfer. Wir waren die erste Gruppe kirchlicher Führer von außerhalb des betroffenen Gebiets, die die Hauptstadt Monrovia besuchten. Seit die Weltgesundheitsorganisation die Reise dorthin nach der Ebola-Krise für sicher erklärt hatte. An einem sehr heißen, schwülen Sonntagmorgen fuhren wir zu einem in der Stadtmitte gelegenen, gemieteten Versammlungsgebäude. Jeder verfügbare Stuhl war aufgestellt worden. Es gab 3.500 Sitzplätze. Insgesamt wurden 4.100 Anwesende gezählt. Fast alle, die kamen, hatten die Strecke zu Fuß oder mit einem unbequemen öffentlichen Verkehrsmittel zurücklegen müssen. Es war für die Heiligen nicht leicht, sich zu versammeln. Doch sie kamen. Die meisten trafen mehrere Stunden vor dem festgesetzten Versammlungsbeginn ein. Als wir die Halle betraten, war die geistige Atmosphäre elektrisierend. Die Heiligen waren bereit, unterwiesen zu werden. Wenn ein Sprecher eine Schriftstelle zitierte, sagten die Mitglieder den Vers laut auf, ganz gleich, ob die Schriftstelle kurz oder lang war. Alle Anwesenden sprachen sie einstimmig nach. Wir empfehlen das zwar nicht unbedingt weiter, aber es war doch äußerst beeindruckend, dass die Mitglieder dazu fähig waren. Und der Chor, er war großartig. Der Dirigent war voller Begeisterung. Am Keyboard saß ein 14-Jähriger und die Chormitglieder sangen aus voller Kehle. Dann sprach Elder Bettner. Das war natürlich der erwartete Höhepunkt der Versammlung, den Worten und dem Zeugnis eines Apostels zu lauschen. Offenkundig, vom Geist geführt, hielt Elder Bettner mitten in seiner Ansprache inne und fragte, kennen Sie das Lied, O fest wie ein Felsen? Es schien, als ob 4100 Stimmen Ja sagten. Daraufhin fragte er, kennen Sie die 7. Strophe? Wieder erschallte es wie aus einem Mund, Ja. Früher war die 7. Strophe im deutschen Gesangbuch die 4. nicht oft gesungen worden. Seit mittlerweile 10 Jahren gehört sie zu der Bearbeitung, die der Tabernakelchor von diesem beeindruckenden Kirchenlied singt. Elder Bettner forderte die Anwesenden auf, lassen Sie uns die 1., 2., 3. und 7. Strophe singen. Ohne zu zögern sprang der Chorleiter auf und der Pianist, dieser junge Träger des aaronischen Priestertums, stimmte die ersten Takte sogleich schwungvoll an. Wir sangen die 1., 2. und 3. Strophe mit einer solchen Überzeugung, wie ich es in der Kirche noch nie erlebt habe, wenn eine Gemeinde singt. Dann schraubten sich Lautstärke und geistige Kraft noch weiter empor, als 4100 Stimmen die 7. Strophe sangen. Mein Herz, das an Jesus sich lehnt mit Vertrauen, kann sicher auf deine Verheißungen bauen. Und mag alle Hölle auch gegen mich sein, du lässest mich nimmer, du lässest mich nimmer, du lässest mich nimmer, oh nimmer allein. Bei einem der erstaunlichsten geistigen Erlebnisse meines Lebens lernte ich an diesem Tag eine tiefgründige Lektion. Wir leben in einer Welt, die uns mitunter vergessen lässt, wer wir wirklich sind. Je mehr Ablenkungen uns umgeben, desto leichter ist es, unsere Verbindung zu Gott zu vernachlässigen, dann zu ignorieren und schließlich zu vergessen. Die Heiligen in Liberia haben materiell gesehen nicht viel, und dennoch haben sie geistig gesehen offenbar alles. Was wir an jenem Tag in Monrovia sahen, war eine Gruppe von Söhnen und Töchtern Gottes, die wussten, wer sie waren. In der heutigen Welt, ganz gleich, wo wir leben und wie unsere Lebensumstände sind, ist es unerlässlich, dass wir uns vor allem als Kind Gottes betrachten. Wenn wir unsere Identität kennen, kann unser Glaube gedeihen. Wir werden ermuntert, immer wieder umzukehren und erhalten die Kraft, auf unserer irdischen Reise stets standhaft und unverrückbar zu sein. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, auf ein Zeichen des Dirigenten wird die weltweite Versammlung der Heiligen der letzten Tage aufstehen und mit dem Chor das gemeinsam singen, das Lied »Wie süß die Stunde«. Nach dem Gesang hören wir von Elder Gary E. Stevenson vom Kollegium der Zwölf Apostel. Ihm folgen Elder Kevin R. Duncan und Elder Stephen E. Snow von den 70ern. Nach ihren Worten singt der Chor das Lied »The Lord my pastor will prepare«.
Dies ist die 186. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage.
Als an einem Winternachmittag die Sonne hinter dem weitläufigen schneebedeckten Skihügel verschwand, schnitt uns die eisig kalte Bergluft in Nase und Wangen, fast wie ein strenger Platzanweiser, der uns zu den kleinen und großen Autos auf dem Parkplatz des Skigebiets zurückscheuchen wollte. Dort könnte man sich in einem behaglichen Fahrzeug Finger und Zehen von der Heizung aufwärmen lassen. Der gefrorene Schnee, der bei jedem Schritt knirschte, zeugte von der extremen Kälte. Der vergnügliche Tag, den unsere Familie auf der Skipiste erlebt hatte, neigte sich einem frostigen Ende zu. Bei unserem Auto griff ich in die Jackentasche, um die Schlüssel herauszuholen, und griff dann suchend in die zweite und dritte. Wo waren bloß die Schlüssel? Alle warteten ungeduldig, dass ich sie endlich fand. Die Batterie war geladen und das Auto startklar. Auch die Heizung. Doch ohne die Schlüssel konnten wir nicht die versperrten Türen öffnen und hineingelangen. Ohne die Schlüssel konnte der Motor das Fahrzeug nicht mit Kraftstoff versorgen. Zwar beschäftigte uns damals hauptsächlich die Frage, wie wir bloß ins Auto kommen konnten, um uns aufzuwärmen, doch musste ich selbst in dieser Situation unweigerlich daran denken, dass uns dies etwas lehren kann. Ohne Schlüssel ist das Auto, ein Wunderwerk der Technik, kaum mehr als Plastik und Metall. Auch wenn es immens viel leisten kann, kann es doch ohne Schlüssel die beabsichtigte Funktion nicht erfüllen. Je mehr ich über dieses Erlebnis nachgedacht habe, desto tiefgründiger finde ich diesen Vergleich. Ich staune über die Liebe, die der Vater im Himmel für seine Kinder hat. Ich bin tief beeindruckt, dass Gott Joseph Smiths himmlische Erscheinungen und herrliche Visionen über die Ewigkeit zuteil werden ließ. Und ganz besonders ist mein Herz mit großer Dankbarkeit für die Wiederherstellung der Priestertumsvollmacht und der Priestertumsschlüssel erfüllt. Ohne diese Wiederherstellung wären wir nämlich aus dem Gefährt, das wir für den Heimweg zu unseren liebevollen himmlischen Eltern brauchen, ausgesperrt. Die errettenden heiligen Handlungen und die Bündnisse, die wir schließen, bilden den Weg, der uns Schritt für Schritt in die Gegenwart unseres Vaters im Himmel zurückführt und müssen durch die Priestertumsschlüssel richtig vollzogen werden. Im Mai 1829 erschien Johannes der Täufer Joseph Smith und Oliver Cowdery. Er übertrug ihnen das aaronische Priestertum und übergab ihnen auch die Schlüssel, die zu diesem Priestertum gehören. Kurz darauf übertrugen Petrus, Jakobus und Johannes ihnen das melchisedekische Priestertum und dessen Schlüssel. An einem Sonntag, fast 7 Jahre später, sahen Joseph und Oliver im Kirtland-Tempel, nur eine Woche nach dessen Weihung, Jehova den Herrn in Herrlichkeit. Danach erschienen Mose, Elias und Elia und übertrugen ihre Schlüssel und Evangeliumszeiten. Eben diese wiederhergestellte Priestertumsvollmacht samt der Schlüssel war jahrhundertelang verloren gewesen, so wie unsere Familie aus dem Auto ausgesperrt war, weil ich die Schlüssel verloren hatte, standen auch alle Kinder des himmlischen Vaters ausgesperrt vor dem Tor zu den errettenden heiligen Handlungen des Evangeliums Jesu Christi, bis diese himmlischen Boten die göttliche Wiederherstellung herbeiführten. Nie wieder müssen wir uns fragen, wo sind bloß die Schlüssel? An einem wunderschönen Herbsttag besuchte ich im letzten Jahr das friedliche Wäldchen im Nordosten Pennsylvanias, das uns aus den Heiligen Schriften als Harmony bekannt ist. Dort erschien Johannes der Täufer, Joseph Smith und Oliver Cowdery und stellte das aaronische Priestertum wieder her. Ich stand auch am Ufer des Susquehanna, wo Joseph und Oliver, ausgestattet mit der Vollmacht und den Schlüsseln, getauft wurden. Nahe dieses Flusses erschienen Petrus, Jakobus und Johannes und stellten das melchisedekische Priestertum und die dazugehörigen Schlüssel wieder her. Diese Orte gehören zur Gedenkstätte der Wiederherstellung des Priestertums, ebenso das wiederaufgebaute erste Haus von Joseph und Emma, wo ein Großteil des Buches Mormon übersetzt wurde, das nahegelegene Haus von Emmas Eltern sowie ein Besucherzentrum, das in ein neues Gemeindehaus integriert ist. Präsident Russell M. Nelson weihte die Gedenkstätte im September letzten Jahres. Ich spürte sehr eindrucksvoll, dass sich die himmlischen Ereignisse wirklich auf diesem heiligen Boden dort zugetragen hatten. Dieses Erlebnis ließ mich über die Priestertumsvollmacht und die Priestertumsschlüssel nachsinnen. Ich befasste mich eingehend damit und betete darüber. Dies weckte den Wunsch, den jungen Männern und Damen der Kirche mitzuteilen, wie ihnen die Priestertumsvollmacht der wiederhergestellten Schlüssel ein Segen sein können. Zunächst ist das Verständnis dieser Begriffe sicherlich von Nutzen. Das Priestertum oder die Priestertumsvollmacht wird definiert als die Macht und Vollmacht Gottes und als die höchste Macht auf dieser Erde. Zu unserem Verständnis gibt es auch eine Definition des Begriffs Priestertumsschlüssel. Die Schlüssel des Priestertums sind die Vollmacht, die Gott den Priestertumsführern gibt, um die Ausübung seines Priestertums auf Erden zu lenken, zu beaufsichtigen und zu regeln. Mit den Priestertumsschlüsseln wird die Ausübung der Priestertumsvollmacht also beaufsichtigt. Heilige Handlungen, über die in der Kirche Bericht geführt wird, erfordern bestimmte Schlüssel und können ohne Bevollmächtigung nicht vollzogen werden. Elder Oaks hat erklärt, letztendlich hält der Herr Jesus Christus, dessen Priestertum dies ja ist, alle Schlüssel des Priestertums. Er bestimmt, welche Schlüssel den Menschen übertragen und wie sie genutzt werden dürfen. Jetzt zu euch, ihr jungen Männer und Damen. Ich habe über drei Möglichkeiten nachgedacht, wie ihr die Schlüssel sozusagen finden und diese sowie die Priestertumsvollmacht nutzen könnt, damit sie euch und anderen ein Segen sind. Erstens, bereitet euch auf eine Mission vor. Meine jungen Brüder und Schwestern, vielleicht ist es euch nicht bewusst, doch die von Mose wiederhergestellten Schlüssel zur Sammlung Israels machen die Missionsarbeiten unserer Evangeliumszeit erst möglich. Denkt nur an die etwa 75.000 Vollzeitmissionare, die unter der Leitung dieser Schlüssel tätig sind. Behaltet diese Tatsache im Kopf und vergesst nicht, dass man sich gar nicht früh genug auf eine Mission vorbereiten kann. Der Rat der ersten Präsidentschaft lautet: Ihr jungen Männer, die ihr das aaronische Priestertum tragt, bereitet euch eifrig darauf vor, als Missionar den Herrn zu vertreten. Auch ihr Mädchen könnt euch auf eine Mission vorbereiten, doch unterliegt ihr nicht derselben Verpflichtung. Aus all euren Vorbereitungen, ob ihr nun eine Vollzeitmission erfüllt oder nicht, werden euch in jedem Fall Vorteile erwachsen, von denen ihr ein Leben lang bei der Missionsarbeit als Mitglieder profitiert. Zweitens findet ihr die Schlüssel beim Tempelbesuch. Dank der Schlüssel der Siegelung, die der Prophet Elia aus dem Alten Testament wiederhergestellt hat, können heilige Handlungen in heiligen Tempeln vollzogen werden. Und dank der im Tempel verrichteten heiligen Handlungen können der Einzelne, wie auch Familien, in die Gegenwart unserer himmlischen Eltern zurückkehren. Wir legen euch jungen Männern und Damen ans Herz. Forscht nach den Namen eurer Vorfahren. Und lasst euch stellvertretend für die so ermittelten Verstorbenen im Tempel taufen. Wir bemerken, dass dies bereits auf der ganzen Welt in ganz neuem, erstaunlichem Maße geschieht. In vielen Tempeln ist der Taufbereich frühmorgens und in den Abendstunden mit Jungen und Mädchen gefüllt. Heilige Verordnungen werden im Tempel ausgeführt. Der Schlüssel dazu, dass Familien für immer miteinander verbunden sein können. Erkennt ihr den Zusammenhang zwischen der Wiederherstellung der Priestertumsschlüssel und der Segnung? Wenn ihr bei diesem Werk mithelft, werdet ihr sicher feststellen, dass sich der Herr dabei um jede Einzelheit kümmert. So hörte ich vor kurzem von einer Mutter, die ihre Kinder regelmäßig in den Tempel begleitet, damit diese stellvertretende Taufen verrichten können. An dem besagten Tag war die Familie gerade mit den Taufen fertig und wollte gerade gehen, als ein Mann den Taufbereich betrat. Er hatte einen großen Stapel mit Namen aus seiner Familie dabei. Als ein Tempelarbeiter bemerkte, dass niemand mehr im Taufbereich war, der bei der Arbeit für die Angehörigen des Mannes hätte helfen können, sprach er die Familien an, gerade gehen wollte. Er fragte die Kinder, ob sie vielleicht nochmal zurückkommen und sich noch einmal umziehen würden, um bei den Taufen zu helfen. Sie stimmten gleich zu und gingen wieder zurück. Als die Kinder bei den Taufen mitmachten, hörte die Mutter zu. Die Namen, die genannt wurden, kamen ihr irgendwie bekannt vor. Zur Verwunderung aller stellte sie nach kurzer Zeit fest, dass die Namen, die der Mann mitgebracht hatte, auch verstorbene Angehörigen ihrer eigenen Familie waren. Welch schönes Zeugnis für die Barmherzigkeit Gottes. Vor 2 Wochen wurde der Stadtmitte Provo Utah Tempel als der 150. in Betrieb befindliche Tempel der Kirche geweiht. 1963, als Präsident Monson als Apostel bestätigt wurde, hatte die Kirche gerade einmal 12 Tempel in Betrieb. Der Tempel rückt gewissermaßen immer näher an euch heran. Falls ihr jedoch dort lebt, wo Entfernung oder Umstände es euch nicht möglich machen, den Tempel regelmäßig zu besuchen, haltet euch bitte dennoch stets würdig, ihn zu betreten. Außerhalb des Tempels könnt ihr etwas Wichtiges leisten, indem ihr nach Namen von Angehörigen, forscht und sie einreicht. Und zum Schluss Nummer 3. Geht im Glauben vorwärts. Der Prophet Abraham aus dem Alten Testament erhielt in seiner Evangeliumszeit einen großartigen Segen vom Herrn, der manchmal auch als der Bund mit Abraham bezeichnet wird. Tausende Jahre später sind die Segnungen, die Abraham in seiner Evangeliumszeit erhielt, wiederhergestellt worden. Nämlich als der Prophet Elias, Joseph Smith und Oliver Cowdery im Kirtland-Tempel erschienen. Dank dieser Wiederherstellung stehen jedem von euch die herrlichen Segnungen offen, die Abraham verheißen wurden. Ihr könnt die Segnung erlangen, wenn ihr treu bleibt und würdig lebt. In der Broschüre für eine starke Jugend gibt euch die erste Präsidentschaft einige ganz praktische Anweisungen, wie ihr im Glauben vorwärts gehen könnt. Ich fasse Ihren Ratschlag ein wenig zusammen. Damit aus euch all das werden kann, was der Herr in euch sieht, geht bitte jeden Morgen und jeden Abend auf die Knie und betet zum Vater im Himmel. Lest täglich in den Heiligen Schriften, setzt das, was ihr lest, in die Tat um. Bemüht euch, jeden Tag gehorsam zu sein. Befolgt in jeder Lebenslage das, was die Propheten sagen. Seid demütig und bereit, auf den Heiligen Geist zu hören. Dem Rat der ersten Präsidentschaft folgt eine Verheißung, die zu den Verheißungen führt, die mit den Abraham gegebenen Segnungen einhergehen. Wenn ihr das tut, macht der Herr viel mehr aus eurem Leben, als ihr selbst könntet. Er verschafft euch mehr Möglichkeiten, erweitert euren Blickwinkel und gibt euch Kraft. Er gibt euch die Hilfe, die ihr braucht, um euch euren Schwierigkeiten und Herausforderungen zu stellen. Ihr bekommt ein stärkeres Zeugnis und findet wahre Freude in dem Maß, wie ihr euren Vater im Himmel und seinen Sohn Jesus Christus kennenlernt und die Liebe verspürt, die sie für euch empfinden. Ich fasse zusammen. Bereitet euch auf eine Mission vor, geht in den Tempel und geht im Glauben vorwärts. Kehren wir zum Schluss noch einmal den Anfang zurück, wo wir uns auf dem eisig kalten Parkplatz fragten, wo die Schlüssel sind. Auf wundersame Weise fand ich die Schlüssel übrigens später am Abend. Sie waren mir weiter oben auf dem Berg aus der Tasche gerutscht. Der Herr hat uns gezeigt, dass er uns nicht in der bitteren Kälte stehen lässt, ohne Schlüssel, ohne Vollmacht, durch die wir sicher zu ihm zurückkehren können. Vielleicht geht es euch wie mir und ihr fragt euch öfter einmal, wo sind bloß die Schlüssel? Die für das Auto, Büro, Haus oder die Wohnung? Wenn mir das passiert, muss ich immer schmunzeln. Während ich dann nach den Schlüsseln suche, denke ich jetzt über die wiederhergestellten Priestertumsschlüssel nach und über Präsident Thomas S. Monson, den wir als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen und als den einzigen Menschen auf der Erde, der alle Schlüssel des Priestertums besitzt und bevollmächtigt ist, diese auszuüben. Ja, die Schlüssel befinden sich sicher in der Hand von Propheten, Sehern, Offenbarern. Sie werden anderen übertragen, zugeteilt und an sie weitergegeben, so wie der Herr es möchte und unter der Leitung des Präsidenten der Kirche. Ich bezeuge, die Priestertumsvollmacht und die Priestertumsschlüssel starten den Motor. Sie öffnen das Tor des Himmels, rufen himmlische Mächte herab und ermöglichen uns, die Bündnisse zu schließen, die uns Schritt für Schritt zu unserem liebevollen Vater im Himmel zurückführen. Ich bete, dass ihr, die heranwachsende Generation, junge Männer und Frauen mit Beständigkeit in Christus vorwärts streben mögt, dass ihr versteht, dass es euer heiliger Vorzug ist, unter der Leitung derjenigen tätig zu sein, die die Priestertumsschlüssel innehaben, die euch zu den Segnungen, Gaben und Mächten des Himmels Zugang verschaffen. Ich gebe Zeugnis für Gott den Vater, für unseren Heiland und Erlöser Jesus Christus, für den Heiligen Geist und für die Wiederherstellung des Evangeliums in diesen letzten Tagen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Alles, was von Gott kommt, ist von Liebe, Licht und Wahrheit umfangen. Doch als Menschen leben wir in einer gefallenen Welt, die teilweise voll Dunkelheit und Verwirrung ist. Es überrascht nicht, dass Ungerechtigkeiten auftreten, Fehler gemacht und Sünden begangen werden. Infolgedessen gibt es keine Seele, die nicht irgendwann zum Opfer der Unachtsamkeit oder des verletzenden oder gar sündigen Verhaltens eines anderen wird. Das machen wir alle durch. Glücklicherweise hat Gott in seiner Liebe und Gnade für seine Kinder eine Möglichkeit eröffnet, die uns hilft, mit diesen zeitweise turbulenten Erfahrungen des Lebens richtig umzugehen. Er hat einen Ausweg für alle geschaffen, die zum Opfer der Übeltaten anderer werden. Er hat uns gelehrt, dass wir vergeben können. Wir mögen zwar einmal zum Opfer werden, doch brauchen wir nicht noch ein zweites Mal zum Opfer werden, indem wir die Last des Hasses, der Bitterkeit, des Schmerzes, des Grolls oder gar der Rachegelüste mit uns herumtragen. Wir können vergeben und dadurch frei sein. Vor vielen Jahren drang ein kleiner Holzsplitter in meinen Finger, als ich einen Zaun auswasserte. Ich versuchte eher nachlässig, den Splitter zu entfernen, und dachte, er sei nicht mehr da, aber offensichtlich war das nicht so. Im Laufe der Zeit wuchs Haut über den Splitter und es entstand ein Knoten auf meinem Finger. Diese war störend und tat manchmal weh. Jahre später beschloss ich schließlich, etwas dagegen zu tun. Ich strich einfach Salbe auf den Knoten und deckte ihn mit einem Verband ab. Dies wiederholte ich öfter. Sie können sich nicht vorstellen, wie überrascht ich war, als ich eines Tages den Verband abnahm und der Splitter aus meinem Finger gedrungen war. Die Salbe hatte die Haut weich gemacht und einen Ausweg für die Ursache des Schmerzes in all den Jahren geschaffen. Sobald der Splitter entfernt war, heilte der Finger schnell. Heute deutet nichts mehr auf eine Verletzung hin. In vergleichbarer Weise trägt ein nicht vergebungsbereites Herz so viel unnötigen Schmerz wie in sich. Wenn wir das heilende Salböl des Sühnopfers Jesu auftragen, erweicht er unser Herz und macht uns bereit zur Veränderung. Er kann die verwundete Seele heilen. Ich bin überzeugt, dass die meisten von uns vergeben wollen, es uns das aber schwerfällt. Wenn wir Ungerechtigkeit erfahren, sind wir vielleicht schnell mit der Aussage bei der Hand, diese Person hat einen Fehler begangen. Sie verdient Bestrafung. Wo ist die Gerechtigkeit? Irrigerweise meinen wir, falls wir vergeben, wird der Gerechtigkeit nicht Genüge getan und es folgt keine Strafe. Das ist überhaupt nicht so. Gott wird eine gerechte Strafe zumessen, denn die Barmherzigkeit kann die Gerechtigkeit nicht berauben. Gott versichert Ihnen und mir liebevoll, überlasst mir allein den Richterspruch, denn er ist mein und ich werde vergelten. Friede sei mit euch. Der Prophet Jakob aus dem Buch Mormon hat zudem verheißen, Gott wird euch in euren Bedrängnissen trösten und er wird sich eurer Sache annehmen und Gerechtigkeit auf diejenigen herabkommen lassen, die nach eurer Vernichtung trachten. Wenn wir als Opfer glaubenstreu sind, können wir tiefen Trost in dem Wissen finden, dass Gott uns für jede Ungerechtigkeit, die uns widerfährt, vergelten wird. Elder Joseph B. Worthlin sagte, die Glaubenstreuen werden vom Herrn für jeden Verlust entschädigt. Jede heute vergossene Träne wird eines Tages hundertfach mit Tränen der Freude und der Dankbarkeit vergolten. Wenn wir uns bemühen, anderen zu vergeben, sollten wir auch daran erinnern, dass wir alle geistig wachsen, aber alle auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen stehen. Es ist einfach, die Veränderung und das Wachstum an unserem physischen Körper zu erkennen, aber schwierig, das Wachstum unseres Geistes wahrzunehmen. Ein Schlüssel für die Vergebung gegenüber anderen liegt darin, sie nach Möglichkeit so zu betrachten, wie Gott sie sieht. Zuweilen mag Gott den Vorhang teilen und uns mit der Gabe segnen, in das Herz, die Seele und den Geist einer anderen Person zu blicken und uns verletzt hat. Dieser Einblick kann sogar zu einem überwältigenden Liebe zu dieser Person führen. Aus den Heiligen Schriften erfahren wir, dass Gottes Liebe für seine Kinder vollkommen ist. Er kennt ihr Potenzial, Gutes hervorzubringen, ganz gleich, was sie in der Vergangenheit getan haben. Nach allem, was man weiß, konnte es keinen aggressiveren, entschiedeneren Feind der Nachfolger Jesu Christi geben als Saulus von Tarsus. Doch sobald Gott Saulus Licht und Wahrheit zeigte, wurde er zum hingebungsvollsten, begeistertsten und furchtlosesten Jünger des Retters. Saulus wurde zum Apostel Paulus. Sein Leben ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass Gott die Menschen nicht nur so betrachtet, wie sie gegenwärtig sind, sondern auch so, wie sie werden können. In unser aller Leben gibt es Menschen, die wie Saulus sind, aber das Potenzial eines Paulus haben. Können Sie sich vorstellen, wie unsere Familien, unser Gemeinwesen und die ganze Welt sich verändern könnte, wenn wir alle den Versuch unternehmen, andere so zu sehen, wie Gott es tut? Nur allzu oft betrachten wir den Übeltäter so, wie wir einen Eisberg betrachten würden. Wir sehen nur die Spitze. Wir wissen nicht alles, was im Leben eines Menschen vorgeht. Wir kennen seine Vergangenheit nicht, auch nicht die Kämpfe, die er durchmacht, nicht den Schmerz, den er in sich trägt. Brüder und Schwestern, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Etwas zu vergeben heißt nicht, es gut zu heißen. Wir rechtfertigen schlechtes Verhalten nicht oder erlauben jemanden, uns zu misshandeln, weil der Betreffende Kämpfe durchmacht, einen Schmerz oder Schwäche in sich trägt. Doch wir können ein umfassendes Verständnis und Frieden erlangen, wenn wir die Dinge aus einer weiteren Perspektive betrachten. Sicher begehen diejenigen, die geistig weniger reif sind, möglicherweise schwere Fehler, doch niemand von uns sollte nur an seinen schlimmsten Taten gemessen werden. Gott ist der vollkommene Richter. Er blickt hinter die Fassade. Er weiß alles und sieht alles. Er hat gesagt, ich, der Herr, vergebe, wem ich vergeben will. Aber von euch wird verlangt, dass ihr allen Menschen vergebt. Als Christus ungerechtfertigten Anschuldigungen ausgesetzt war und dann brutal angegriffen und geschlagen wurde und schließlich am Kreuz litt, sagte er genau in jenem schwersten Moment, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In unserer Kurzsichtigkeit ist es manchmal ein leichtes, anderen gegenüber einen Groll zu entwickeln, die nicht so handeln oder denken wie wir. Gestützt auf so oberflächliche Tatsachen wie, dass der andere eine andere Sportmannschaft unterstützt oder andere politische oder religiöse Ansichten hat, bilden sich bei uns möglicherweise eine intolerante Haltung. Präsident Russell M. Nelson erteilte uns einen weisen Ratschlag, als er sagte, die Gelegenheit, jemandem zuzuhören, der eine andere religiöse oder politische Überzeugung hat, kann die Toleranz fördern und den Horizont erweitern. Im Buch Mormon wird oft von Zeiten berichtet, zu denen das Volk der Kirche anfing, im Stolz seinen Augen überheblich zu werden, dass sie anfingen, einer den anderen zu verachten und sie fingen an, diejenigen zu verfolgen, die nicht glaubten, wie sie wollten und wie es ihnen gefiel. Denken wir daran, dass Gott nicht auf die Farbe des Trikots oder auf die Parteizugehörigkeit achtet. Ammon erklärte, Gott schaut auf alle Menschenkinder hernieder und erkennt alle Gedanken und Absichten des Herzens. Brüder und Schwestern, falls wir bei den Wettkämpfen des Lebens siegen, sollten wir würdevoll siegen. Falls wir verlieren, sollten wir würdevoll verlieren. Wenn wir im Leben gnädig zueinander sind, wird am letzten Tag Gnade unsere Belohnung sein. Wir sind zwar alle ab und zu Opfer der Übeltaten anderer, aber manchmal sind wir auch diejenigen, die Übeltaten begehen. Wir sind alle nicht vollkommen und brauchen Gnade und vergeben. Wir müssen daran denken, dass die Vergebung für unsere Sünden daran gebunden sind, dass wir anderen vergeben. Der Erlöser hat gesagt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Von all den vielen Dingen, die der Erretter im bemerkenswerten kurzen Vater unser hätte erwähnen können, nannte er ausgerechnet Folgendes: Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Die Vergebung ist der zentrale Grund, warum Gott seinen Sohn gesandt hat. Freuen wir uns also darüber, dass er uns allen Heilung anbietet. Das Sühnopfer des Erretters ist nicht nur für diejenigen, die der Umkehr bedürfen, sondern auch für diejenigen, die vergeben müssen. Falls es ihnen schwerfällt, jemand anderen zu vergeben oder auch sich selbst, bitten sie Gott um Hilfe. Die Vergebung ist ein herrlicher, heilender Grundsatz. Wir brauchen nicht zweimal zum Opfer zu werden. Wir können vergeben. Ich lege Zeugnis ab für die fortdauernde Liebe und Geduld, die Gott all seinen Kindern gewährt, und von seinem Wunsch, dass wir einander so lieben mögen, wie er uns liebt. Wenn wir das tun, werden wir die Dunkelheit dieser Welt durchbrechen und in die Macht und Herrlichkeit seines Reichs im Himmel eintreten. Wir werden frei sein. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir sind so gesegnet in der Kirche, dass wir mit einer Sammlung von Liedern gesegnet, die uns helfen, Gott durch Musik zu verehren. In den Versammlungen der Kirche laden die Kirchenlieder den Geist des Herrn ein. Sie fördern die Andacht, sie einen uns Mitglieder und sie stellen eine Möglichkeit dar, den Herrn zu lobpreisen. Durch das Singen der Kirchenlieder wird manch großartige Predigt gehalten. Nur wenige Monate nach der Gründung der Kirche empfing der Prophet Joseph Smith eine Offenbarung für seine Frau Emma. Der Herr wies sie an, eine Auswahl von heiligen Liedern zu treffen, wie es dir eingegeben werden wird. Und es gefällt mir, dass sie in meiner Kirche vorhanden seien. Emma Smith stellte eine Sammlung von Kirchenliedern zusammen, die erstmals 1836 in diesem Gesangbuch in Kirtland veröffentlicht wurde. Es gab nur 90 Lieder in diesem dünnen Heft. Viele davon stammten von anderen protestantischen Religionen. 26 wurden von William W. Phelps komponiert, der das Gesangbuch später vorbereitete und druckte. Nur der Text war abgedruckt. Es standen keine Noten dabei. Dieses einfache kleine Gesangbuch erwies sich für die ersten Mitglieder der Kirche als großer Segen. Die aktuelle Ausgabe unseres Gesangbuchs in englischer Sprache wurde 1985 veröffentlicht. Viele der Lieder, die Emma vor so vielen Jahren ausgewählt hat, sind immer noch in unserem Gesangbuch zu finden. Zum Beispiel »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt« und »O fest wie ein Felsen«. Ein Lied, das erstmals im Gesangbuch aus dem Jahr 1985 erschien, heißt »In Demut«. Dieses besinnliche Kirchenlied wurde von Gritje Terburg-Rowley geschrieben, die letztes Jahr verstarb. Sie schloss sich 1950 in Hawaii der Kirche an, wo sie als Lehrerin arbeitete. Schwester Rowley war im Musikkomitee der Kirche tätig und trug dazu bei, die Kirchenlieder für mehrere Sprachen anzupassen. Der Text ihres Liedes »In Demut« beruht auf zwei Schriftstellen, Lehre und Bündnisse 112, Vers 10 und Ether 12, Vers 27. Der Vers in Ether lautet, »Und wenn Menschen zu mir kommen, so zeige ich ihnen ihre Schwäche. Ich gebe den Menschen Schwächen, damit sie demütig seien. Denn wenn sie sich vor mir demütigen und Glauben an mich haben, dann werde ich Schwaches für sie stark werden lassen.« Wie bei allen unseren Kirchenliedern werden auch in dem Lied »In Demut« reine und einfache Wahrheiten vermittelt. Wir lernen daraus, wenn wir uns demütigen, werden unsere Gebete erhört. Wir verspüren inneren Frieden und wir erfüllen unsere Berufungen besser. Und wenn wir treu bleiben, kehren wir eines Tages in die Gegenwart unseres himmlischen Vaters zurück. Der Erretter lehrte seine Nachfolger, dass sie sich wie ein kleines Kind demütigen müssen, um in das Himmelreich zu kommen. Wenn wir unsere Kinder großziehen, müssen wir ihnen helfen, demütig zu bleiben, während sie heranwachsen. Wir tun dies nicht, indem wir lieblos ihren Willen brechen oder bei der Erziehung zu hart sind. Während wir ihr Selbstvertrauen und ihre Selbstachtung fördern, müssen wir ihnen die Eigenschaften Selbstlosigkeit, Freundlichkeit, Gehorsam, Demut, Höflichkeit und Bescheidenheit vermitteln. Sie müssen lernen, sich über die Erfolge ihrer Geschwister und Freunde zu freuen. Präsident Howard W. Hunter hat gesagt, dass unser aufrichtiges Interesse dem Erfolg anderer gelten sollte. Zitat Ende. Andernfalls können sie sich darauf versteifen, ihre eigenen Interessen zu verfolgen und andere zu übertreffen und eifersüchtig und verärgert sein, wenn andere Erfolg haben. Ich bin dankbar für meine Mutter. Wenn sie sah, dass ich zu stolz wurde, sagte sie immer, »Mein Sohn, ein bisschen Demut würde dir jetzt sehr gut tun.« Aber Demut ist nicht etwas, was nur kleinen Kindern beigebracht werden sollte. Wir müssen alle darum bemüht sein, demütiger zu werden. Demut ist notwendig, um die Segnungen des Evangeliums zu erlangen. Demut befähigt uns, ein gebrochenes Herz zu haben, wenn wir sündigen oder Fehler machen und ermöglicht uns die Umkehr. Demut versetzt uns in die Lage, bessere Eltern, Söhne und Töchter, Ehemänner und Ehefrauen, Nachbarn und Freunde zu sein. Andererseits kann unnötiger Stolz Familienbeziehungen schädigen, Ehen zerrütten und Freundschaften zerstören. Es ist besonders wichtig, daran zu denken, demütig zu sein, wenn man spürt, dass Streit in der Familie entsteht. Denken Sie an all den Kummer, den Sie vermeiden können, wenn Sie demütig sind und sagen, es tut mir leid, das war rücksichtslos von mir. Was möchtest du tun? Ich habe nicht nachgedacht oder ich bin sehr stolz auf dich. Wenn diese kleinen Sätze demütig verwendet würden, gäbe es weniger Streit und mehr Frieden in unseren Familien. Das Leben kann uns häufig Demut lehren und tut es auch oft. Unfälle, Krankheit, der Tod lieber Menschen, Probleme in Beziehung und selbst finanzielle Schwierigkeiten können uns auf die Knie zwingen. Ganz gleich, ob diese Schwierigkeiten nicht von uns verschuldet oder ob sie durch eigene schlechte Entscheidungen oder Fehleinschätzung verursacht wurden. Diese Prüfungen bringen uns Demut bei. Wenn wir uns entscheiden, geistig eingestellt zu sein und demütig und belehrbar zu bleiben, werden unsere Gebete aufrichtiger und unser Glaube und unser Zeugnis wachsen, während wir die Bedrängnisse des Erdenlebens überwinden. Wir alle freuen uns auf die Erhöhung, aber bevor sie erfolgen kann, müssen wir im sogenannten Tal der Demut ausharren. Vor vielen Jahren erlitt unser 15-jähriger Sohn Eric eine schwere Kopfverletzung. Es zerriss uns das Herz, als wir ihn eine Woche lang im Koma liegen sahen. Die Ärzte sagten uns, sie wüssten nicht genau, wie es weitergehen werde. Natürlich waren wir überglücklich, als er wieder zu sich kam. Wir glaubten, alles würde wieder gut werden. Aber da hatten wir uns geirrt. Als er wieder wach war, konnte er weder gehen noch sprechen, noch allein essen. Das Schlimmste war, dass er kein Kurzzeitgedächtnis mehr hatte. Er konnte sich an fast alles erinnern, was vor dem Unfall war. Doch was danach geschehen war, wusste er nicht mehr. Nicht einmal, was wenige Minuten zuvor gewesen war. Eine Zeit lang befürchteten wir, unser Sohn würde für immer auf dem Stand eines 15-Jährigen bleiben. Vor dem Unfall war unserem Sohn alles ganz leicht gefallen. Er war sportlich beliebt und hatte gute Noten in der Schule. Früher hatte seine Zukunft strahlend ausgesehen. Doch nach dem Unfall fürchteten wir, er würde wohl kaum eine Zukunft haben, jedenfalls keine, an die er sich erinnern könnte. Er musste darum ringen, die einfachsten Sachen erneut zu lernen. Das war wirklich demütigend für ihn. Seine Eltern haben in der Zeit auch viel Demut gelernt. Offen gesagt fragten wir uns, wieso etwas nur geschehen kann. Wir hatten uns immer bemüht, das Rechte zu tun. Nach dem Evangelium zu leben, stand in unserer Familie an erster Stelle. Wir konnten nicht begreifen, warum uns etwas so Schreckliches widerfahren musste. Wir verbrachten viel Zeit auf den Knien, als klar wurde, dass die Genesung unseres Sohnes Monate, sogar Jahre dauern würde. Noch schlimmer war es, als uns allmählich klar wurde, dass er nicht mehr so sein würde wie früher. Während dieser Zeit vergossen wir viele Tränen und unsere Gebete wurden noch inniger und aufrichtiger. Mit demütigen Augen erkannten wir nach und nach die kleinen Wunder, die unser Sohn in dieser schmerzlichen Zeit erlebte. Allmählich machte er ein paar Fortschritte. Er hatte eine sehr positive Einstellung und hatte Hoffnung. Heute ist unser Sohn Eric mit einer wunderbaren Frau verheiratet und sie haben 5 hübsche Kinder. Er ist mit Leib und Seele Lehrer und leistet viel für seine Mitmenschen in seinem Ort und auch in der Kirche. Aber am wichtigsten ist, dass er die Demut behalten hat, die er sich vor langer Zeit erarbeitet hat. Doch was wäre, wenn wir schon demütig sein könnten, bevor wir durch dieses Tal der Demut gehen? Alma sagte, darum sind diejenigen gesegnet, die sich demütigen, ohne dass sie gezwungen sind, demütig zu sein. Ja, sie sind viel mehr gesegnet als diejenigen, die gezwungen sind, demütig zu sein. Ich bin dankbar für Propheten, die uns den Wert dieser großartigen Eigenschaft vermittelt haben. Spencer W. Kimball, der 12. Präsident der Kirche, hat gesagt, wie wird man demütig? Meiner Meinung nach muss man ständig an seine Abhängigkeit erinnert werden. Abhängigkeit von wem? Vom Herrn. Und wie erinnert man sich daran? Durch aufrichtiges, ständiges, ehrfürchtiges, dankbares Gebet. Zitat Ende. Es dürfte nicht überraschen, dass Präsident Kimballs Lieblingskirchenlied »Ich brauch dich alle Zeit« war. Ella Dallon H. Oaks berichtete, dass dies während seiner ersten Jahre im Kollegium der 12 das meistgesungene Anfangslied der führenden Brüder im Tempel war. Er sagte, stellen Sie sich vor, welche Wirkung es hat, wenn eine Handvoll Knechte des Herrn dieses Lied singt, ehe sie um Führung bei der Erfüllung ihrer gewaltigen Aufgaben bitten. Ich gebe Zeugnis dafür, wie wichtig die Demut für uns ist. Ich bin dankbar für Menschen wie Schwester Gretje Rowley, die inspirierende Texte geschrieben und Musik komponiert haben, die uns hilft, die Lehre des Evangeliums Jesu Christi zu lernen, zu der auch die Demut gehört. Ich bete darum. Ich bin dankbar für die Vergangenheit der Lieder, die wir heute schon haben, die uns helfen, ihn zu verehren. Ich bete darum, dass wir uns alle um Demut bemühen, damit wir bessere Eltern, Söhne und Töchter und Nachfolger des Erlösers sein können. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir bedanken uns bei allen, die an dieser Versammlung teilgenommen haben und danken auch dem Tabernakelchor für die schöne Musik. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Elder Dale G. Renland vom Kollegium der 12 Apostel. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Komm, du Quelle jedes Segens«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Arnulfo Valenzuela von den 70ern.
My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, als ich in Afrika lebte, bat ich Elder Wilford W. Anderson von den 70ern um Rat, wie man den Heiligen helfen könne, die in Armut leben. Unter den vielen bemerkenswerten Ratschlägen, die er mir gab, war auch dieser. Je größer der Abstand zwischen demjenigen, der gibt, und demjenigen, der empfängt, desto mehr entwickelt der Empfänger ein gewisses Anspruchsdenken. Dieses Prinzip liegt dem Wohlfahrtsprogramm der Kirche zugrunde. Wenn Mitglieder nicht in der Lage sind, für ihre eigenen Bedürfnisse aufzukommen, wenden sie sich zunächst an ihre Familie. Danach können sie sich gegebenenfalls an ihren örtlichen Führer der Kirche wenden, um Unterstützung bei ihren zeitlichen Bedürfnissen zu erhalten. Angehörige sowie die örtlichen Führer der Kirche stehen den Bedürftigen am nächsten, haben oftmals ähnliche Umstände erlebt und wissen am besten, wie man ihnen helfen kann. Aufgrund der Nähe zu demjenigen, der gibt, ist ein Empfänger, der nach diesem Muster Hilfe erhält, dankbar und weniger geneigt, ein Anspruchsdenken zu entwickeln. Das Prinzip, je größer der Abstand zwischen demjenigen, der gibt und demjenigen, der empfängt, desto mehr entwickelt der Empfänger ein gewisses Anspruchsdenken, hat auch eine tiefe geistige Bedeutung. Unser Vater im Himmel sowie sein Sohn Jesus Christus sind diejenigen, die im höchsten Maße geben. Je mehr wir uns von ihnen entfernen, desto mehr entwickeln wir ein Anspruchsdenken. Wir fangen an zu glauben, dass wir Gnade verdienen und dass sie uns Segnungen schuldig sind. Wir neigen dann eher dazu, uns umzuschauen, Ungleichheiten auszumachen und angesichts der wahrgenommenen Ungerechtigkeiten gekränkt oder gar beleidigt zu fühlen. Die Ungerechtigkeiten können auf einer Skala zwischen bedeutungslos und herzzerreißend liegen. Aber wenn wir uns von Gott entfernt haben, erscheinen selbst kleine Ungerechtigkeiten groß. Wir kommen dann zum Schluss, Gott habe die Pflicht, alles in Ordnung zu bringen, und zwar sofort. Der Unterschied, den unsere Nähe zum himmlischen Vater und zu Jesus Christus ausmacht, wird im Buch Mormon anhand des deutlichen Gegensatzes zwischen Nephi und seinen älteren Brüdern Laman und Lemuel veranschaulicht. Nephi hatte großes Verlangen, von den Geheimnissen Gottes zu wissen. Darum rief er den Herrn an und sein Herz wurde erweicht. Auf der anderen Seite, Laman und Lemuel hatten sich weit von Gott entfernt. Sie kannten ihn nicht. Nephi nahm schwierige Aufgaben an, ohne sich zu beschweren. Aber Laman und Lemuel murrten in vielem. Das Murren in den Heiligen Schriften entspricht kindischem Gejammer. In den Schriften heißt es, dass sie murrten, weil sie das Walten jenes Gottes nicht erkannten, der sie erschaffen hatte. Seine Nähe zum Herrn befähigte Nephi, die liebevolle, große Barmherzigkeit Gottes zu erkennen und zu schätzen. Im Gegensatz dazu waren Laman und Lemuel, als sie sahen, dass Nephi Segnungen erhielt, zornig auf ihn, weil sie die Handlungsweise des Herrn nicht verstanden. Laman und Lemuel empfanden die ihnen gewährten Segnungen als ihr Anrecht und nahmen verärgert an, dass ihnen mehr davon zustünden. Sie schienen Nephis Segnungen als Unrecht anzusehen, das ihnen angetan wurde. Dies ist ein Beispiel aus den Schriften für missmutiges Anspruchsdenken. Nephi übte Glauben an Gott aus, um das zu vollbringen, was ihm aufgetragen worden war. Laman und Lemuel dagegen waren im Herzen verhärtet. Deshalb blickten sie nicht auf den Herrn, wie sie sollten. Sie schienen der Ansicht zu sein, dass der Herr verpflichtet war, Antworten auf Fragen zu geben, die sie nicht gestellt hatten. Der Herr tut uns so etwas nicht kund, sagten sie. Sie hatten jedoch nicht einmal einen Versuch unternommen, selbst zu fragen. Das ist ein Beispiel aus den Heiligen Schriften für spöttische Skepsis. Weil sie sich vom Erretter entfernt hatten, murrten Laman und Lemuel, wurden streitsüchtig und waren ungläubig. In ihren Augen war das Leben ungerecht und sie meinten, sie hätten einen Anspruch auf die Gnade Gottes. Im Gegensatz dazu muss Nephi, weil er sich Gott zugeneigt hatte, erkannt haben, dass das Leben für Jesus Christus am ungerechtesten sein würde. Trotz seiner vollkommenen Unschuld würde der Erretter am meisten leiden. Je näher wir Jesus Christus in Gedanken und in den Absichten unseres Herzens sind, desto mehr schätzen wir sein unschuldiges Leiden, desto dankbarer sind wir für seine Gnade und seine Vergebungsbereitschaft. Und desto mehr wollen wir umkehren und so werden wie er. Unsere absolute Entfernung zum himmlischen Vater und zu Jesus Christus ist wichtig, aber die Richtung, in die wir steuern, ist noch wichtiger. Gott erfreut sich mehr an dem reuigen Sünder, der versucht, ihm näher zu kommen, als an selbstgerechten, nach Fehlern suchenden Personen, die wie die Pharisäer und Schriftgelehrten in alter Zeit nicht bemerken, wie viel Grund sie selbst zur Umkehr haben. Als Kind sang ich ein schwedisches Weihnachtslied, in dem eine einfache, aber dennoch machtvolle Lektion vermittelt wird. Wenn wir uns dem Erretter nähern, bewirkt dies einen Wandel in uns. Der Text des Liedes lautet in etwa so: Wenn der Weihnachtsmorgen schimmert, möchte ich zum Stalle gehen, wo bereits seit nächtlicher Stund der Herr im Strohe ruht. Wie gütig doch dein Wunsch, hinabzukommen auf die Erd. Nun möchte ich nimmermehr meine Kindertage mit Sünden vertun. Jesus, wir brauchen dich, du lieber Kinderfreund. Ich möchte dich nimmermehr bekümmern durch meine Sünd. Wenn wir uns im übertragenen Sinn in den Stall von Bethlehem begeben, wo bereits seit nächtlicher Stund der Herr im Strohe ruht, sehen wir den Erretter eher als ein Geschenk von einem gütigen, liebenden himmlischen Vater an. Anstatt das Gefühl zu haben, wir hätten ein Anrecht auf seine Segnungen und seine Gnade, entwickeln wir den eindringlichen Wunsch, Gott keinen weiteren Kummer zuzufügen. Ganz gleich, in welche Richtung wir uns derzeit bewegen oder wie weit wir vom himmlischen Vater und Jesus Christus entfernt sind, wir können uns dafür entscheiden, uns ihnen zuzuwenden und uns ihnen zu nähern. Sie werden uns dabei helfen, so wie der Erretter den Nephiten nach seiner Auferstehung versicherte. Und mein Vater hat mich gesandt, damit ich auf das Kreuz emporgehoben würde und damit ich, nachdem ich auf das Kreuz emporgehoben worden sei, alle Menschen zu mir zöge. Und aus diesem Grund bin ich emporgehoben worden. Darum werde ich gemäß der Macht des Vaters alle Menschen zu mir ziehen. Um dem Erretter näher zu kommen, müssen wir unseren Glauben an ihn stärken, Bündnisse eingehen und sie halten, sowie den Heiligen Geist bei uns haben. Außerdem müssen wir im Glauben wandeln und auf die geistige Führung achten, die wir empfangen. Alle diese Elemente kommen beim Abendmahl zusammen. Tatsache ist, die beste Möglichkeit, die ich kenne, Gott näher zu kommen, besteht darin, sich jede Woche gewissenhaft auf das Abendmahl vorzubereiten und würdig davon zu nehmen. Eine Freundin von uns in Südafrika erzählte, wie sie diese Erkenntnis erlangt hatte. Kurz nachdem sich Diane zur Kirche bekehrt hatte, besuchte sie einen Zweig außerhalb von Johannesburg. Als sie an einem Sonntag in der Versammlung saß, konnte sie der Diakon, der das Abendmahl austeilte, aufgrund der baulichen Gegebenheiten der Kapelle nicht sehen. Diane war enttäuscht, sagte aber nichts. Ein weiteres Mitglied bemerkte das Versäumnis und berichtete nach der Versammlung dem Zweigpräsidenten davon. Zu Beginn der Sonntagsschule wurde Diane in ein leeres Klassenzimmer gebeten. Ein Priestertumsträger kam herein. Er kniete nieder, segnete etwas Brot und reichte ihr ein Stück davon. Sie aß es. Er kniete abermals nieder, segnete etwas Wasser und reichte ihr einen kleinen Becher. Sie trank daraus. Danach kamen Diane schnell hintereinander zwei Gedanken. Erstens, der Priestertumsträger, hat es nur für mich getan. Und kurz darauf, der Heiland, hat es nur für mich getan. Diane spürte die Liebe des himmlischen Vaters. Diese Erkenntnis, dass das Opfer des Erlösers nur für sie vollbracht worden war, half ihr, ihm näher zu kommen und nährte in ihr den überwältigenden Wunsch, dieses Gefühl nicht nur am Sonntag in ihrem Herzen zu bewahren, sondern jeden Tag. Sie erkannte, dass sie zwar in einer Versammlung saß, um vom Abendmahl zu nehmen, dass die Bündnisse, die sie jeden Sonntag erneuerte, jedoch ganz allein ihre waren. Das Abendmahl half Diane und hilft ihr auch weiterhin, die Macht göttlicher Liebe zu verspüren, die Hand des Herrn in ihrem Leben anzuerkennen und dem Heiland näher zu kommen. Der Erretter erklärte, das Abendmahl sei für eine geistige Grundlage unerlässlich. Er sagte, und ich gebe euch das Gebot, dass ihr dies tun sollt, vom Abendmahl nehmen. Und wenn ihr dies tut, seid ihr gesegnet, denn ihr seid auf meinen Felsen gebaut. Wer aber unter euch mehr oder weniger tut als dies, ist nicht auf meinen Felsen gebaut, sondern ist auf sandigem Grund gebaut. Und wenn der Regen fällt und die Fluten kommen und die Winde wehen und an ihn stoßen, so wird er fallen. Jesus sagte nicht, falls der Regen fällt, falls die Fluten kommen und falls die Winde wehen, sondern wenn. Keiner ist gegen die Herausforderungen des Lebens gefeit. Wir alle brauchen die Sicherheit, die sich einstellt, wenn wir vom Abendmahl nehmen. Am Tag der Auferstehung des Erlösers waren zwei Jünger auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus. Der auferstandene Herr begleitete sie unerkannt auf ihrer Reise. Während sie unterwegs waren, belehrte er sie aus den Schriften. Als sie ihr Ziel erreichten, luden sie ihn ein, mit ihnen zu essen. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten, ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Apostel versammelt. Und dann bezeugten sie den Aposteln, dass der Herr wirklich auferstanden ist. Da erzählten sie auch, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Das Abendmahl hilft uns wahrlich, unseren Erlöser zu erkennen. Außerdem erinnert es uns an sein unschuldiges Leiden. Wäre das Leben wirklich gerecht, dann würden Sie und ich niemals auferstehen. Sie und ich wären niemals in der Lage, rein vor Gott zu stehen. In dieser Hinsicht bin ich dankbar, dass das Leben nicht gerecht ist. Gleichzeitig kann ich ausdrücklich bekunden, dass es aufgrund des Sühnopfers Jesu Christi letztlich im ewigen Gefüge keine Ungerechtigkeiten geben wird. Alles, was im Leben ungerecht ist, kann wieder gut gemacht werden. Unsere derzeitigen Umstände mögen unverändert bleiben, aber durch das Mitgefühl, die Güte und die Liebe Gottes werden wir alle mehr empfangen, als wir verdienen, mehr als wir jemals verdienen können und mehr als wir jemals erhoffen könnten. Uns ist verheißen, dass Gott alle Tränen von unseren Augen abwischen wird. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Ganz gleich, wie Ihre Beziehung zu Gott derzeit aussieht, ich lade Sie ein, sich dem himmlischen Vater und Jesus Christus, den größten Wohltätern und Gebern von allem, was gut ist, zu nähern. Ich lade Sie ein, jede Woche die Abendmahlsversammlung zu besuchen und von den heiligen Symbolen des Leibes und des Blutes des Erlösers zu nehmen. Ich lade Sie ein, Gottes Nähe zu erfahren, wenn er sich Ihnen auf dieselbe Weise bekannt macht, wie er es bei den Jüngern in alter Zeit tat, indem er das Brot brach. Wenn Sie das tun, verheiße ich Ihnen, dass Sie sich Gott näher fühlen werden. Natürliche Neigungen zu kindischem Gejammer, missmutigem Anspruchsdenken sowie spöttischer Skepsis werden verschwinden. Diese Gefühle werden durch Gefühle größerer Liebe und Dankbarkeit für das Geschenk des himmlischen Vaters in Gestalt seines Sohnes ersetzt. In dem Maß, in dem wir Gott näher kommen, tritt die befähigende Macht des Sühnopfers Jesu Christi in unser Leben. Und wie die Jünger auf dem Weg nach Emmaus werden wir erkennen, dass der Erretter stets in unserer Nähe gewesen ist. Davon gebe ich Zeugnis. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Mercy, never see. Our Father in heaven.
Unser Vater im Himmel. Am Ende dieser Generalkonferenzversammlung sind wir sehr dankbar für diese inspirierte Musik und für deine Worte, die uns mitgeteilt wurden durch deine lebenden Propheten, Seher und Offenbarer. Wir sind dankbar für deinen Sohn Jesus Christus, für sein wiederhergestelltes Evangelium. Und ebenso sind wir dankbar für deine Kirche, die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir sind dankbar für deinen Propheten, Präsident Thomas S. Monson. Wir beten für ihn. Mach ihn gesund, halte ihn gesund. Wir bitten auch um die Sicherheit aller Missionare, die dein Evangelium verkünden, in den vielen Winkeln dieser Erde. Und dies erflehen wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 186th.
Dies war eine Übertragung von der 186. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.